Guten Morgen, guten Tag, Merhaba, hallo, bonjour, salut oder einfach auch nur, ey, was geht, du dreckige Misssau? Willkommen bei Alman Arabica. Wie ihr sicherlich schon hören könnt, mein Name ist Stay, unter Umständen und also wenn man das schafft, das uns zu unterscheiden und mir direkt zugeschaltet, direkt aus der Katastrophenzentrale, den Aufräumarbeiten entsprechend, ich kann das im Hintergrund sehen, dass da die ein oder andere Trümmerfrau noch unterwegs ist, ist Karl, hallo Karl.
Hallo, hallo Stay. Ich segne dich.
Scheiße. Oh, hat er mich direkt. Wie erstmal, bevor wir hier über die Gottes Wort sprechen, wie gehen die Aufräumarbeiten voran?
Gut, wir haben eingestellt. Wir haben gesagt, okay, das wird jetzt hier so eine Dresden-Geschichte, wir lassen es einfach.
Ah ja, ihr habt einfach aufgehört.
Wir lassen es einfach, wir gucken, dass drumherum gebaut wird, ja.
So einfach, kann man ja auch dann als unter Denkmalschutz stellen und sagen, genau. Das darf dann nie wieder verändert werden.
Genau, so ein Ding ist das. Und dann können wir uns vor allem hier auch nicht rausekeln. Nee. Weil wir gehören dazu.
Ekelhaft.
Mein kaputtes Knie ist unter Denkmalschutz gestellt.
Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich von Denkmalschutz rede, denke ich daran, dass die Leute sich nur über Denkmalschutz beschweren.
Ja klar, deswegen gibt's ja Denkmalschutz.
Darfst du
ja
nichts modellieren, darfst du ja nichts verändern, da musst du alles instand halten.
Ich wollte mir da so einen Vorgarten, so ein Gewächshaus wollte ich mir da dran bauen, aber es geht ja nicht mit Denkmalschutz.
Ja, da sind wir schon bei unserem ersten Thema, Gewächshaus. Kiffen wird legal.
Kiffen wird legal, ja, endlich.
Kiffen wird in Deutschland legal, vermutlich, also das ist jetzt die Prognose, ab April. Ab April dürfen 3 weibliche Pflanzen jeden Haushalt besuchen, permanent auch bleiben. Und da darf dann abgeerntet werden und dann ist es, was ist im Monat, 30 Gramm oder weiß ich gar nicht, wie genau die Modalitäten
sind. Aber
man darf dann kiffen.
Das Gute ist, dann sind bei mir nur noch 297 illegal.
Ja, das ist schön, das ist schön. Du bist dem Konsum von Cannabinoiden bist du nicht unterlegen, ne? Du bist nicht ein Kiffer.
Oh Gott, Alter, ich habe einmal gekifft mit 29, weil das auf meiner Liste war von Dingen, die ich noch machen will, bis ich 30 bin. Und
Kiffen, oh Gott.
Und da habe ich auf dem Geburtstag, ich weiß nicht, ob es ein Geburtstag, ich glaube, es war ein Geburtstag von einem Freund in Berlin, der ganz gerne mal das grüne Kraut raucht, habe ich dann ein paar Mal dran gezogen und es war schlimm. Also es war wirklich schlimm. Ich hatte ungefähr 20 Sekunden, dachte ich mir, das sei ganz cool. Und dann dachte ich mir ungefähr 10 Minuten lang, bitte mach, dass das aufhört. Und dann habe ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt, auf eine unangenehme Art und Weise. Aber war auch, weißt du, der Hardcore-Kiffer, der wird jetzt schon merken, dass da auch Alkohol mit im Spiel gewesen ist, ne? Also.
Ja, klar, Mischkonsum.
Ja, ja. Und dann, also das ist mein erster Konsum war Mischkonsum. Und das ist natürlich nicht optimal. Und ich denke mal, Wenn man die Wirkung des Zauberkrauts entfalten möchte, dann sollte man das nicht machen. Aber ich brauch's nicht. Also ich bin ja jetzt sowieso komplett von allem irgendwie weg, außer von Koffein. Und bin ich aber auch froh drüber. Ich bin nicht so Kiffer. Kiffen nicht so cool mit 35, glaube ich. Auch Kiffen nicht mehr cool.
Ja. Nee, du bist ja genauso ein Normie und so ein Boomer wie ich. Ich habe auch nur doofe Kifferfahrungen gemacht. Ich habe mich dann übergeben.
Ja.
Und das war doof. Und allgemein. Aber ich habe auch das Gute gehabt, ich habe auch direkt die ersten Erfahrungen direkt mit dem Bong rauchen.
Ah,
schön. Ich habe direkt die Bong gehittet, ne? So auf Cypress, ich weiß noch, wir haben Cypress Hill gehört und die Bong gehittet und dann hat es mich gehittet. Und das war dann auch wirklich, das war auch nicht angenehm. Das war einfach nicht gut.
Nee, bei mir auch nicht. Aber wie gesagt, bei mir kann es auch der Mischkonsum gewesen sein. Ich habe aber auch nichts gegen Kiffer. Ich finde Kiffer angenehmer als Saufnasen, ne? Die einzigen Kiffer, die ich nicht angenehm finde, sind die Leute, die kennst du diese Leute, die so sehr ihren eigenen Konsum rechtfertigen wollen, dass ihre komplette Daseinsberechtigung in Legalisierungsaktivismus umschwappt?
Ja, genau. Dieses von wegen, da muss ich direkt wieder an deinen guten alten RP-Charakter Micha.
Genau, Micha Ferdinand.
Micha erinnern, der auf Basis von einem Arbeitsunfall einen Schmerzen in der Schulter hatte und deswegen immer gekifft hat.
Ja.
Überall. Und das auch sein Legalisierungsbestreben war.
Ja, die sagen, die dichten dann halt Marihuana die unmöglichsten Eigenschaften zu, einfach nur um zu rechtfertigen, dass man die Scheiße legalisieren sollte. Und so, ja, man sollte das legalisieren, das ist aber in Ordnung. Der einzige Grund, warum das noch nicht lange legal, warum das noch nicht legal ist, sind wahrscheinlich die Leute, weil die zu nervig sind. Die Legalisierungsleute. Das ist
genau, deswegen ist auch der Grund, warum wir das Klima noch nicht gelöst haben.
Genau, genau.
Selbe Grund.
Was übrigens so auch mit Marihuana möglich wäre, wie man den Legalisierungsleuten abnehmen kann, weil wenn die Leute ihre eigenen Pflanzen anbauen dürften, dann wäre ja Deutschland voll mit Marihuana-Pflanzen und diese Marihuana-Pflanzen können nämlich auch CO2 binden. So, Schachmatt.
So, und jetzt du. Und wir rauchen das dann weg.
Und jetzt
du. Und wir rauchen die Klimaerwärmung förmlich weg.
Ich habe mir auch gesagt, so, du weißt schon, dass das CO2, wenn das gespeichert ist und du das dann wegrauchst, das dann auch wieder freigelassen wird, ne?
Nein, das wird da gespeichert, wo die sämtliche heiße Luft bei mir gespeichert wird. Im Kopf.
Im Kopf, ja.
Im Kopf wird das gespeichert bei mir.
Da, wo die heiße Luft hingehört. Nee, ich find's in Ordnung.
Dann sehe ich irgendwann nur aus wie ein Conehead.
Find's in Ordnung, dann halten die wenigstens alle ihre Fresse, weil die sind ja derzeit unterwegs und sind sehr, dann wird das auch wieder, dann hören die aber auch auf, AfD zu wählen. Ich glaube, die ganzen Kiffer wählen derzeit einfach AfD, weil Marihuana nicht legal ist und die sagen, ja, Aborigion lügt einfach, das sind Lügner, Karl Lauterbach ist ein Lügner. Und wenn die dann endlich kiffen dürfen, legal, dann chillen die wieder und wählen die Grünen, wie immer.
Ja, zu Recht auch.
Weiß ich nicht, ob man Grüne zu Recht wählen kann.
zu Recht wählen sind, na gut, aktuell vielleicht nicht. Aber sie identifizieren sich mit Grün und dem eigenen Grün, weißt du, so ein bisschen. Es geht da eher um die Tatsache, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwas Grünes macht, weil der Name grün ist.
Genau.
Aber der grüne Name hat ja schon gar nichts mehr mit der Ideologie dahinter zu tun.
Das ist überhaupt gar nichts mehr damit zu tun. Das sind ja hier Camouflage-Grüne.
Wie heißt das nochmal?
Camouflage-Grüne.
Wie heißen die nochmal hier? Olivgrün, sagen sie immer. Olivgrün, wie die Bundeswehr. Aber Robert Habeck, die kleine Drecksau. Ja, ja.
Robert Habeck hat auch letztens, habe ich gelesen, ein paar Unternehmer angerufen und denen gesagt, hey, Digga, mach mal hier, hör mal auf hier mit den Steuererhöhungen. Und dann hat Robert Habeck gesagt, wir müssen unbedingt was für die Wirtschaft tun.
Ja, das ist auch passiert. Robert Habeck.
Und jetzt, ja, ist wirklich passiert.
Robert Habeck lässt sich davon beeindrucken, wenn ihm ein paar Milliardäre anrufen und sagen, hör mal, Robert. Meine Milliarden. Ja,
ich glaube nicht, dass das Milliardäre sind, aber tatsächlich der Otto-Normal-Unternehmer, der wird sich auch schon über Steuern beschweren. Aber jeder beschwert sich über Steuern. Also jeder. Wenn du ihn fragst, was ist nicht so geil, dann sagt jeder, Steuern sind nicht so geil.
Ja.
Aber am Ende des Tages ist das ja auch nicht so einfach zu umfassen, was damit wie wo gemacht wird für den kleinen Hans da draußen, weißt du? Das ist ja, jeder wird jederzeit überall sagen, dass Steuern scheiße sind.
Kennst du mein Steuerprogramm als Linksradikaler?
Oh Gott,
weißt du, was ich mit Steuern machen würde?
Du würdest dich wahrscheinlich selbst enteignen, ja?
Nee, überhaupt nicht.
Nö.
Also ich bin ja Volkswirt. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich bin ja
ich bin ja Volkswirt. So haben noch nie Sätze gut angefangen. Also sage ich ganz ehrlich, ich bin ja Volkswirt hat noch nie dazu geführt, dass ein Satz richtig, let's go.
Und die Leute denken ja immer, ja gut, so als Linksextremist, da willst du ja, wenn du mehr als 20 Euro auf dem Girokonto hast, dann soll das direkt weggenommen werden. Ne? Das wird direkt enteignet. Mein Plan ist sehr einfach. Ich würde die Einkommenssteuer vereinfachen. Ich würde bis 30.000 Euro überhaupt nicht versteuern. Dann würde ich wahrscheinlich so bis 200.000 mit 20% oder 15% versteuern und dann 20 oder 25 für alles drüber. So zwei Steuersätze, beide relativ niedrig und das Einkommen sehr viel weniger versteuern, als es jetzt der Fall ist.
Na? So wie in Polen.
Ungefähr wie in Polen, ja. Oder so wie.
Also ich glaube, in Polen wird das so ähnlich.
In Irland wird es so ähnlich gemacht. Ne? In Irland gibt es 20% und 40%. Also 40% ist natürlich auch, also müssen wir drüber sprechen.
40% ist Raub.
Das ist Raub. Das ist ein Raubzug aufs Einkommen. Aber ich denke, Einkommen besteuern ist Schwachsinn. Weißt du, wenn Leute halt erwirtschaften, tatsächlich mit Arbeit, dann sollten sie da auch sehr viel mehr von bekommen.
Sehr viel mehr davon.
Und auch wenn jemand als ZDF-Intendant 200.000 Euro im Jahr verdient, dann sollte der davon.
Bruder, ey, ganz ehrlich, das Horst fucking Lichter, 1,2 Millionen bekommt, das ist nicht zu rechtfertigen.
Doch.
Es tut mir leid. Nee, ist es nicht. Der hat zwar einen schönen Bart. Ist ja cool, dass der einen schönen Bart hat. Ja. Aber da muss man auch mal ganz kurz sagen, Es reicht nicht. Es reicht nicht für 1,2 Millionen Horst Lichter, dass der Dings hat. Und da muss ich wieder sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört reformiert.
Ja, nein, aber nicht das Einkommen. Was die alle verdienen, ist mir alles scheißegal, weil die nicht in einem relevanten Bereich unterwegs sind. Ich würde gar nicht enteignen. Und meine Enteignung würdet ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil bis 100 Millionen würde ich euch komplett in Ruhe lassen. Bis 100 Millionen ist meine Grenze.
Nee, also 100 Millionen ist da schon ganz schön niedrig angesetzt.
Es ist wirklich niedrig angesetzt. Und jetzt kommt das Absurde. Jetzt kommt das wirklich Absurde. Gibt's eine Erhebung drüber, wenn du alles Vermögen auf diesem Planeten, in den westlichen Welten, wenn du das nimmst und du nimmst den Leuten das weg, was über 100 Millionen ist, dann hast du den absolut überwältigenden Großteil des Kapitals, das akkumuliert ist, in deinen Händen und kannst sämtliche Probleme auf diesem Planeten lösen. Weil alles bis 100 Millionen ist gar kein Problem. Und deswegen ist auch so ein Markus Lanz kein Problem. Ich weiß, dieses ganze Gerede von wegen, ja, die Gehälter sind zu hoch und die Gagen sind zu hoch. Ja, gut, die müssen halt diese Gagen zahlen. Dafür leben wir im Kapitalismus. Wenn sie das nicht machen würden, dann wird halt Markus Lanz bei RTL sitzen. Ne? Oder war Horst Lichter, weiß nicht, ob der jetzt so ein großer Verlust ist.
Aber das ist doch nicht so schlimm, dass der bei RTL sitzen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht, dass Markus Lanz 1,9 Millionen verdient.
Naja, mir ist das scheißegal. Die 1,9 Millionen von Markus Lanz interessieren mich überhaupt nicht. Also
doch, das interessiert mich. Es wird ja immer davon gesprochen, dass die öffentlich-rechtliche Rundfunk so einen Wasserkopf hat. Und das ist einfach ein Zeichen davon. Ja. Das kann nicht sein, Digga. Es geht nicht. Das ist zu viel. Das ist offensichtlich zu viel. Und tatsächlich habe ich mir auch mal in der Schweiz angeguckt, wie das gemacht wird. Ja. In der Schweiz ist es zwar nicht gedeckelt, aber in der Schweiz ist es zu 100% transparent.
Ja.
Wieso erfahren wir von einem Leak aus irgendwelchen Weltquellen, was irgendwer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk verdient?
Weil der Deutsche jederzeit
klar sein.
Weil der Deutsche halt keine Transparenz möchte. Der Deutsche will halt nicht wissen, was die so. Also der Deutsche, der will das halt nicht wissen, weil dann wird wieder gemeckert, ne? Also auch diese, es ist für mich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen enttarnend auch, so ein bisschen systementarnend, dass immer wenn irgendwie herauskommt, dass etwas im Kapitalismus so läuft, wie es läuft, sagen alle, ja, so darf's nicht laufen. So denke ich mir auch, ja, so darf's nicht laufen. So in einer komplett perfekten Welt würde halt Markus Schwanz nicht 1,9 Millionen oder so? In einer perfekten Welt wird der nicht 1,9 Millionen verdienen, aber mit seinen 1,9 Millionen ist der halt noch nicht mal auf dem Level, wo man sagen kann, okay, er kann von der Rendite leben. Ne? Also der ist halt so scheißegal reich. Also der ist reich, aber ist scheißegal, dass der so viel Geld hat. Das Geld, das der hat, ist scheißegal. Dass der 10 Millionen hat an Vermögen, das weiß man ja, ne? Deswegen regen sich ja auch immer so ein paar Leute aus der Linkspartei darüber auf, wenn über soziale Gerechtigkeit bei Markus Lanz gesprochen wird und da irgendwie, keine Ahnung, so ein paar Zigarettenerben, dann Markus Lanz und dann noch ein paar andere Millionäre da sitzen, ne? So, da gab's mal eine Sendung, da haben die über soziale Gerechtigkeit gesprochen, da hatten die ein Durchschnittsvermögen von 7 Milliarden da, von denen, die da rumsaßen. Das ist natürlich ziemlich geil, weil die auch nah an der Sache sind, ne? Die wissen halt ganz genau, wie das ist, wenn man wenig Kohle hat, ne, wenn soziale Gerechtigkeit mal kickt. Ja, die sollen halt ihr Maul halten, ne? Also der soll halt aufhören darüber zu sprechen, dass die Arbeitslosen endlich arbeiten müssen, ne? Weil ich habe letzten TikTok von dir gesehen, ne, wo die Leute auch gesagt haben, da ist der aber auch ein bisschen zu links, dass er da auch was gesagt hat mit den Arbeitslosen. Ja, nicht das Arbeitslosengeld ist das Problem, nicht die Höhe von Bürgergeld ist das Problem, sondern die Höhe von Mindestlohn ist das Problem. So, dass die Leute halt einfach nicht genug bezahlt werden. Ja, Arbeit soll sich lohnen. Ja, Leute, die arbeiten, sollten, wenn wir in einer fairen Gesellschaft, wenn wir von Fairness sprechen, ne, dann sollten natürlich Leute, die Leistung erbringen, auch was davon haben. So läuft der Kapitalismus und das sollte dann auch fair sein. Aber die Fairness darf halt nicht auf Kosten von den Leuten geschehen, die nicht Leistung bringen können. Die sollen trotzdem würdevolles Leben führen dürfen. Weißt du? Und deswegen gehört Bürgergeld noch ein ganzes Stückchen angehoben. Ebenso wie der Mindestlohn. Ne?
Ja. Also ich muss da nochmal einhaken. Bei der Debatte rund um Markus Lanz und sowas geht es, ich verstehe den, ja, das spielt keine Rolle im gesamtweltlichen Kontext von Vermögen. Okay. Aber hier geht es ja um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die dazu verbundene
Also dieses Gefühl, was man auch ständig bekämpfen mit so von wegen Verschwendung und Intransparenz und aufgebläht und warum erhöhen die schon wieder die Kosten dazu? Und das ist etwas, das ich nachvollziehen kann, besonders wenn man dann so einen Gehaltscheck liest, so oder einen geleakten, mutmaßlichen Gehaltscheck liest, dann denke ich, Alter, how the fuck ist das nicht gedeckelt?
Ja.
Wie kann es nicht sein, dass das gedeckelt ist? Wie kann es sein, dass das immer noch nicht reformiert ist, Bruder? So, und jedes Mal, und je länger wir darauf warten, dass es reformiert wird, desto schlimmer wird es. Desto mehr Parabelritter-Videos kommen raus mit der böse öffentlich-rechtliche Rundfunk, was die euch nicht sagen. Weißt du, das ist so,
Ja. So, ich kann das ja auch nachvollziehen. Ich finde ja auch die Parabelritter-Videos jetzt nicht besonders schlimm. So, das Neueste, ich glaube, ist gestern rausgekommen oder so, ne?
Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe nur den Titel gesehen, dachte mir, boah, halt, künstliche Intelligenz.
Ist halt wie immer. Also erstens, ja, künstliche Intelligenz. Da wurde gesagt, mal jemanden mit Regenbogenflagge, der aussieht wie Jan Böhmermann, der böse und diabolisch in die Kamera guckt. Und das ist natürlich ein bisschen langweilig, ist natürlich ein bisschen clickbaity, aber so rein inhaltlich.
Ja, das ist ja normal.
Ist aber nur normal. Rein inhaltlich war da jetzt nichts Schlimmes, was jetzt irgendwie
erwarte ich auch nicht von Alex tatsächlich, aber es ist halt, wir verlieren halt die Allies, verstehst du? Ja, das Ding ist, es lässt sich immer schwieriger rechtfertigen und es ist richtig, dass man das immer schwieriger rechtfertigen kann. Darum stellen wir uns ja auch hin und sagen, es muss reformiert werden. Ja. Lasst uns nicht die Debatte vereinnahmen von irgendwelchen rechten Spinnern, die sagen, wir müssen es abschaffen. Nein, wir müssen es reformieren. Es ist wichtig, dass es reformiert wird. So diese aufgeblähte öffentlich-rechtliche Rundfunk muss unbedingt konsequent überarbeitet werden. Sehr gut, dass wir irgendwas im Fernsehen noch haben. Aber muss der Fernsehgarten drin sein? Muss die Veranstaltung drin sein? Muss das drin sein? Es trägt das noch zum kulturellen Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei? Oder ist das einfach nur aus einem Fugen geratene Ambition, die halt wirklich nicht mehr also muss Herr der Ringe in der ARD-Mediathek sein? Muss das alles sein? Oder macht das Sinn? Ist das nicht so sinnvoll? Muss jeder seine eigene Mediathek haben? So, what the fuck is happening?
Das ist die Unterhaltungsfrage, ne? Sollte Unterhaltung immer noch abgedeckt werden vom Öffentlich-Rechtlichen? Und ich persönlich.
Natürlich nicht!
Und ich persönlich bin da zwiegespalten, ne? Weil dieses natürlich nicht, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wenn du Kosten sparen möchtest, dann ist das Unterhaltung. Unterhaltung kostet. Alleine diese Fußballlizenzen und alles, das kostet halt ein Heidengeld. Auf der anderen Seite denke ich, dass man das nicht den Privaten überlassen darf. Also du.
Eine Fußballlizenz? Come on!
Ja, ey, guck mal, ich bin ja genauso abgeneigt dem Fußball gegenüber, wie du das bist.
Ne? Nee, da geht's gar nicht um Fußball per se, sondern geht's einfach um die Frage, warum sollte, also das ist ja ein, also dass Nationalspiele unter Umständen zu rechtfertigen sind, lasse ich jetzt mal dahingestellt, ne? Wenn man sagt, ja, das nationale Interesse an den weiß ich nicht was, Weltmeisterschaften, das ist da, oder an den Europameisterschaften. Von mir aus würde ich das über mich ergehen lassen. Ne? Aber alles andere steht ja nicht mehr zur Debatte. Ich weiß auch gar nicht, wie weit das reicht. Aber selbst das, was ich gerade genannt hatte, sollte man dringend besprechen. So, das kann man doch in was? Warum, wenn man so anfängt, sollte man sich halt die Frage stellen, warum ist denn die neueste Staffel wie heißt diese Scheiße, die ich gerade auf Streamingdienst Wow gucke? Wie heißt denn diese komische Detektivstaffel? Warum ist die neueste Staffel von CSI nicht
ARD? Ja,
so, Das hat ja auch irgendwie, gibt's immer Leute, die sich dafür interessieren. Aber macht das Sinn? Macht das fucking Sinn, ey?
Ja, es ist ein Thema, wo man wahrscheinlich keine Antwort drauf findet. So, wenn du dir die Marktanteile anschaust, was geguckt wird, also was die Leute im Fernsehen noch konsumieren, dann kommst du sehr schnell zur Frage, ob Fernsehen überhaupt noch Sinn ergibt. Ne? Also du kommst dann halt sehr schnell an den Punkt, wo du realisierst, dass für die neuen und die frischen Generationen Fernsehen gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber für die noch Fernsehen gucken, ist halt ZDF und ARD und Co. ist halt top-notch, ne? Die haben den größten Marktanteil und da wird die größte Scheiße geguckt.
True Detective beispielsweise, hier, das gucke ich. True Detective. Warum ist True Detective nicht bei der ARD? So,
ist eine gute Frage,
das ist ja weißt alles du? Privat.
Ist eine gute Frage. Ich find ja sowieso Privatisierung scheiße. Ich finde ja, diese ganzen privatisierten Dinge scheiße. Und ich persönlich,
Alter,
so ein bisschen pocht in meiner Brust ja auch, dass man Unterhaltung nicht dem Privaten überlassen darf, weil ansonsten landest du nämlich da, wo du, ich meine, gut, wo landest du? Du landest da, wo wir jetzt schon sind, ne? So dieses
Es würde sich absolut gar nicht
ändern. Na, Sportschau, ne? Sportschau wird sich wahrscheinlich ändern.
Alter, The Zone, also der größte Anbieter für Privatfußball ist The Zone.
Ja.
Und die würden einfach nur ein Angebot mehr in ihren unendlich großen, überteuerten Katalog von Sportangeboten aufnehmen. Bruder, das ist das. Also nur um das mal, du musst ja sogar, wenn du Wrestling gucken willst, regelmäßig, musst du bei The Zone sein. So, das ist total dumm.
Ja.
Du musst alles, und das ist ja schon relativ zentral, aber ich fühle das nicht. Wenn wir von kritischer Infrastruktur sprechen, so dem Internet, dem öffentlichen Nahverkehr, ey, lass uns das verstaatlichen, let's fucking go, ja. Lass uns über diese ganzen Sachen reden. Aber doch nicht Unterhaltungsangebote, sag mal. Hier, da gehe ich aber gottlos auf Motor.
Ja. Wie das kann. Ne? Ist nachvollziehbar, weil Unterhaltungskosten die größten Ausgaben sind, ne, die so der Öffentlich-Rechtliche hat. So die Lizenzen, die bezahlen und die Shows, die veranstalten, das sind so die größten Kosten, die aufkommen. Die Frage ist nur, ob zu einer Reform gehört, diese zu streichen und wenn ja, wo packst du das dann anders hin? Ich würde ja die Reform da anpacken, wo sie erstmal hingehört, und zwar dieses veraltete jeder zahlt das gleiche System abschaffen. Also ich persönlich halte es nicht für angemessen, dass jeder gleich viel bezahlt. So, ich kann den Grundgedanken dahinter verstehen, und auch zu der Zeit, wo das eingeführt worden ist, hatten wir noch nicht diese Vermögensunterschiede in dieser bestialischen Form, wie es jetzt der Fall ist. Das ist ja wirklich eskaliert die letzten 70, 80 Jahre. Und dann sollte da lieber so ein bisschen geguckt werden, dass jemand mit einem verhältnismäßig mittleren oder sogar unter diesem Einkommen sehr viel weniger zahlt, sogar in Richtung Befreiung geht, und die Milliarden auf dem Konto haben, die haben dann auch ordentlich zu zahlen, was das angeht, ne? Also dass man da so ein bisschen flexibler wird und nicht sagt, okay, jeder 17 Euro und gut ist, das ist dann. Aber es ist so ein Kampf gegen, Windmühlen, ne? Das ist so ein Ding.
Ich denke nicht, dass das ein Kampf gegen Windmühlen ist tatsächlich. Ich denke, wenn man, ich weiß nicht, ob die, ich weiß nicht, ob man da, also jeden einfängt. Ich denke, es wird immer Leute geben, die irgendwo dagegen sind oder das anders sehen. Das soll ja so sein. Aber ich glaube, in Umfragen oder auch in so einem Meinungstest, ja, ja, den man irgendwie so ein pH-Meinungstest guckt, wie toxisch das gerade ist. Wenn man das macht, dann wird der große Überhang dafür stimmen, es ist unbedingt notwendig, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verändern. Und zu verändern mit reformieren, das ist ja easy. Da brauchst du gar nicht an den Gebühren rumschrauben, das kannst du gerne danach machen. Aber es ist doch erstmal wichtig zu definieren, wofür die unterschiedlich angehobenen, von mir aus, Rundfunkgebühren, die dann unterschiedlich sein können, im späteren Verlauf kann man darüber reden, wofür die ausgegeben werden. Also jetzt darüber zu reden, dass man das unterschiedlich macht, ändert ja nichts an dem Problem, dass es immer noch ein fucking Wasserkopf ist. So, den musst du aufstechen, musst du auslaufen lassen, und dann musst du ein adäquates, nicht unbedingt schlankes, einfach ein adäquates Rundfunkangebot haben.
Ja.
Das einfach adäquat ist. So, und da müssen wir noch nicht mal überreden. Muss jeder kleine verkackte Ort einen eigenen Radiosender haben? Muss jeder das haben? Da muss man nicht mal drüber reden. Sondern muss man einfach nur sagen, okay, lass uns erstmal anfangen, über die Gehälter zu sprechen. Ne, wie sehen die aus? Und sollte man die deckeln? Ja, nein. So, und dann reden wir von Gehältern, wie beispielsweise in der Schweiz. Von mir aus können die 500.000 betragen, aber sie sollten nicht 1,9 betragen. 1,9 Millionen ist vielleicht ein bisschen too much. Und dann sollte man darüber sprechen, welche Angebote wollen wir abdecken? Für welche Angebote entscheiden wir uns, um eine gewisse Zielgruppe zu erreichen? Was machen wir mit den über 60-Jährigen? Müssen die ganze Zeit die Bundesgartenschau gucken? Ja. Wie macht man das? So, das ist doch eine logische Sache. Die einzige Windmühle, gegen die man da kämpft, ist die Windmühle von Leuten, die den systemischen Selbsterhaltungstrieb haben. Oh Gott, die wollen uns ans Geld. Ich arbeite hier. Das darf aber nicht passieren, weil dann verliere ich ja potenziell meinen Job. Bruder, da muss man halt drüber reden. Und das sind die einzigen Leute, die das vielleicht nicht wollen. Aber fuck it, Alter. Fuck them.
Naja, die Leute, die den Reformen maßgeblich im Weg stehen, sind halt die in den Gremien, ne? Also sind halt die.
Ja, ja, natürlich. Warum halt stehen Kirche sie denen wohl im
Politik,
Weg?
Ne? Das ist so der Grund, warum es sehr lange dauert, bevor man da überhaupt irgendwas verändern kann. Das ist so, diese Gremien, dass da irgendwelche Politiker drin sitzen oder Leute aus der Kirche oder Wirtschaft oder so, das ist kompletter Quatsch, ne? Also für mich gehört halt ein Öffentlich-Rechtliches in die zivile Hand. Also da müssen halt irgendwelche Räte geschaffen werden von Leuten aus der Zivilbevölkerung, die repräsentativ für die Leute in der Bevölkerung sprechen und nicht irgendwelche Politiker, die ja mit einem anderen Interesse dann in solchen Machtpositionen sitzen. Ne? Also die sitzen dann und gucken auf andere Sachen. Ich weiß nicht, ob ich persönlich, ich bin da sehr offen, ne? Ich bin da ergebnisoffen, wenn es darum geht, Kultur aus dem Angebot des Öffentlich-Rechtlichen zu nehmen. So, ich denke auch, der Kampf gegen Windmühlen, den ich angesprochen habe, ist halt der gegen den Kapitalismus, dass du dir die Frage stellen musst, in einer immer teuer werdenden Welt, können wir uns erlauben oder sollten wir uns öffentlich-rechtlich erlauben, Leute wie Markus Lanz öffentlich-rechtlich da sitzen zu haben? Weil wenn du das deckelst und wenn du sagst, okay, wir können dem keine 1,9 Millionen zahlen, dann wird dann er halt nicht mehr... Dann soll der
zu RTL gehen, ist er halt
bei RTL, ne?
Ja, und würde es die Qualität von Markus Lanz verändern? Ich meine, kann er sich noch auf eine niedrigere Stufe stellen, als Wetten, das zu übernehmen und dann das daraus zu machen? Ich meine, for real. Jetzt lass uns, das ist doch... Da, wir reden, also ich...
Naja, die Frage ist da eher nicht, ob es die Qualität von Markus Lanz verändern würde, weil der ist ja, das ist ja sowieso ein Windschiss, der Typ. Die Frage ist, ob politischer Diskurs ins private Fernsehen sollte. Weil derzeit ist es ja so, dass du mit Anne Will, Maischberger, Markus Lanz, also eigentlich jede Polit-Talk-Sendung, die es so gibt und die große Traktion noch findet in der Gesellschaft, die ist öffentlich-rechtlich. Das findet öffentlich-rechtlich statt.
Und ja, aber ganz ehrlich, das findet doch nicht gut statt.
Ja, das ist die Frage. Ne? Findet es gut statt? Jein.
Nein.
Ne? Eher jein. Gelegentlich ja, größtenteils nein. Aber wäre das, und dann die Follow-up-Frage, würde das private Fernsehen das besser machen? Und da kann ich persönlich so aus meinem
Natürlich Bauchgefühl nicht, aber sagen, das liegt nicht, nee. Das liegt ja nicht also, an,
gar, auf gar keinen
wird
Fall.
Wird es nicht, aber das liegt ja nicht per se am Privatfernsehen, sondern einfach daran, dass die Debatte ja so oder so nicht gut geführt wird. Politische Debatten ob nun im öffentlich-rechtlichen oder im Privatfernsehen haben eine Nuance in der Qualität, aber haben per se den gleichen faden Beigeschmack. Nämlich, um das mal an dem Ricarda Lang Beispiel zu machen, ne?
Oh Gott.
Hast du dir das war eine Katastrophe. Aus Perspektive von Ricarda Lang übrigens, um das mal eins, für den Fall, dass ihr das nicht wisst. Also, Ricarda Lang sitzt bei Lanz. Und Ricarda Lang ist eine Berufspolitikerin, die im Ausschuss für Soziales und Arbeit sitzt. Soziales auf jeden Fall. Und Ricarda Lang wird von Markus Lanz gefragt, Frau Lang, wissen Sie eigentlich, was die aktuellen Rentenbezüge sind? Ja. Und Ricarda Lang sagt, überlegt kurz und sagt, nö, weiß ich nicht. Und dann passiert Folgendes und dann setzt sich Lanz hin und macht es zu seiner Aufgabe, Ricarda Lang bloßzustellen. Und ich meine, jetzt kann man darüber reden, oh ja, die gehört bloßgestellt, weiß ich nicht. Aber die Frau hat ihr gesagt, dass sie es nicht weiß. Und dann fordert Herr Lanz sie auf, zu raten. Einfach zu raten. Sie sagt mehrmals, dass sie es nicht weiß und dann rät sie natürlich falsch. Und dann regen sich Leute darüber auf. Sie regen sich nicht darüber auf, dass sie es nicht weiß, sondern dass sie, also im Kern, dass sie es nicht weiß, aber auch eben, dass sie falsch gesagt hat. Aber natürlich sagt sie es falsch. Sie ordnet ja ganz am Anfang ein, dass sie es nicht weiß. Jemand, der im Ausschuss für Soziales sitzt, wie Ricarda Lang, sollte wissen, was die verschissenen Durchschnittsrentenbezüge von Männern und Frauen sind. Holy fuck. Die Tatsache, dass sie es nicht weiß, ist eine ziemliche Erniedrigung für sie. Die Tatsache, wie damit umgegangen wurde, ist aber auch eine Erniedrigung für die Sendung. Also, das, wenn ich mir dieses Beispiel angucke, das wäre genauso im Privatfernsehen gelaufen. 1:1 wäre das genauso so gelaufen. Da hätte sich, Lanz hätte sich hingesetzt, hätte die gleiche Frage gestellt. Ich sehe keine, mit keiner Nuance, außer dass die Bild-Zeitung vielleicht einen exklusiv Vorabbericht irgendwie abgedruckt hätte oder so. Ja. Aber das wäre doch genauso gelaufen.
Es wäre ähnlich gelaufen. Vieles läuft halt gänzlich ähnlich. Also der große, und das ist auch eine Frage, die man ausdiskutieren sollte. Und zwar, wie clickbaity, und also clickbaity jetzt nicht im YouTube, in der YouTube-Norm, sondern wie hart sollte Öffentlich-Rechtliches schockieren, um eingeschaltet zu werden? Weil wir wissen ja, Controversy creates cash und der große Vorteil von Öffentlich-Rechtlichen ist ja, dass die eigentlich nicht auf Einschaltquoten angewiesen sein sollten.
Siehe Funk.
Ne? Bei Funk sieht man, dass es halt überhaupt nicht funktioniert hat. Also ja, Funk klappt gar nicht, weil da irgendwelche jungen, freshen Leute unterwegs sind, die die YouTube so angehen, wie andere Leute YouTube angehen. Und das sollte man nicht machen, wenn man öffentlich-rechtlich ist, weil man das immer, das ist halt so das Einzige, was sich abhebt. Also weil wir eben nicht an diesem ganzen Wettkampf partizipieren müssen, um zu existieren, weil die Einnahmen eben gesichert sind von dem öffentlich-rechtlichen Beitrag. Und das passiert auch bei Polit-Talk-Shows nicht in unglaublicher Regelmäßigkeit. Also das ist nicht so schlimm, wie es sein könnte, aber es ist natürlich da, ne? Und jetzt muss man sich irgendwie die Frage stellen, ob Markus Lanz da, ob geguckt wird wegen Markus Lanz oder ob geguckt wird, weil sie die Leute kriegen, weil sie die Politiker kriegen ins Öffentlich-Rechtliche. Und da denke ich, kann man sehr gute Punkte für Letzteres machen. Und dass es egal wäre, ob da jetzt Markus Lanz mit 1,9 Millionen sitzt oder ob da dann jemand sitzt, der, keine Ahnung, 500.000 kriegt, wie du gesagt hast, wenn es ein bisschen gedeckelt wäre. Ich glaube auch, dass das eine vorgeschobene, relativ leere Debatte ist, also die überhaupt keinen großen Sinn ergibt. Weil 1,9 Millionen machen jetzt auch, was die Rundfunkbeiträge angeht, nicht so den größten Anteil aus. Das ist halt auch scheißegal. Das ist halt wieder so ein Ding, wo sich drüber aufgeregt werden kann. Zu Recht. Aber es ist schon eher vorgeschoben, ne?
Also ich weiß nicht, wie lange man diese Debatte noch. Also das wird ja auch nicht aus der Politik. Meine Fresse, Alter. Politiker sind so fucking inkompetente Wichser manchmal, ne? Also anstatt sich in irgendwo, das ist ja nicht mal ein rechtes Thema. Das ist ein Thema, das man den Rechten wegnehmen kann. Das ist einfach ein gutes Thema. Ja. Hey, wir haben ein Problem. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist zu dick. Gerne mal mit den Leuten drüber reden. Glauben Sie, das sollten wir reformieren? Wie können wir das am besten machen? Lassen Sie uns da mal einen Vorschlag machen. Alter, das ist so ein geiles politisches Thema, Bruder. Du kannst natürlich keinen Einfluss darauf nehmen, weil es ein staatsunabhängiges Journalisteninstrument ist. Soll es ja auch sein.
Ja.
Aber du kannst doch wohl sagen, das beschäftigt die Leute. Lass uns das mal zu einem Thema machen und lass es das machen, bevor es die Faschos wieder tun.
Ja.
Politiker, das ist, ey, wirklich, ich weiß nicht, wie das genau abläuft, aber manchmal hat man das Gefühl, sobald irgendeiner dieser Abgeordneten oder der zur Wahl stehenden Person die Kandidatur gewinnt, werden die teleportiert in eine von außen isolierte Glaskugel und die sehen dann wie durch so ein Milchglas so ein bisschen, wie die Welt da draußen ist,
ja. Aber
die raffen nicht, dass man sich im Rahmen seiner Position, die man dann hat, unter Umständen damit beschäftigen soll, was da draußen los ist und vor allen Dingen auch, was dazu führt, dass das Modell, was man nutzt, die parlamentarische geheime Wahl der dieses ganze Demokratiekonzept, dass das in Gefahr ist, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und dann haben wir ein paar Faschos, die halt immer mehr Stimmen bekommen und Gott sei Dank gerade in einem Downward-Trend sind, ne, weil die Demos übelst lange gehen. Aber ich kotze einfach. Das ist so ein, man möchte meinen, dass wenn man das anspricht, eine Menge Leute sagen, ey, das ist irgendwie ein richtiger Tenor. Aber ich verstehe natürlich, dass die Politik kann darauf keinen Einfluss haben. Die Politik kann auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Einfluss haben, so ist es konzipiert. Aber man kann ja wohl schon sagen, es geht nicht darum, Einfluss zu nehmen, sondern es geht darum, die Sorgen und Nöte, davon wird ja immer gesprochen, die Sorgen und Nöte der einfachen Leute mal ein bisschen ernst zu nehmen.
Ja.
Und die Sorgen und Nöte der einfachen Leute ist, und das gibt ja jetzt eine Bertelsmann-Studie, die das einfach rausgebracht hat, dass, um das mal in Zahlen zu machen, die 60% der zwischen 16 und 30-Jährigen im Bundesgebiet misstrauen der Medienlandschaft.
Ja.
60%. Bruder, das ist ein Anlass, mal sich die Frage zu stellen, woran das liegt. Also natürlich liegt das an den Privatmedien, aber Medien sind auch öffentlich-rechtliche Medien. So 60% der jungen Leute zwischen 18 und 30 misstrauen der fucking Medien. Alter, das ist ridiculous, ne?
Und dann aber auch Follow-up, ne? Den Öffentlich-Rechtlichen wird in einem enormen Maß am meisten vertraut. Über 70% der Leute halten die Öffentlich-Rechtlichen für vertrauenswürdig und misstrauen eben völlig zu Recht den Privaten.
Den Privaten, ja. Natürlich.
Und die Geschichte ist, also wenn du dir die Bertelsmann-Erhebung finde ich übrigens sehr, sehr interessant, weil da auch Follow-up-Fragen gestellt worden sind. Und Follow-up-Fragen sind meistens immer wichtiger als die also für mich persönlich immer wichtiger als die Initialfragen, ne? Weil wenn man sich nur die ersten Antworten anschaut, kommt dann halt schnell sowas raus wie, ja gut, also die AfD, die wird ja aus Protest gewählt. So, ja, 67% der Leute geben an, die AfD aus einer Unzufriedenheit mit den aktuellen Parteien zu wählen und nicht auf, aufgrund von einer inhaltlichen Überzeugung mit den AfD-Punkten. Aber in den Follow-up-Fragen wird dann klar, dass sie halt unzufrieden sind mit Fragen der Migration. Ne? Und dann merkt man, okay, also Klimaschutz und Migration gehen dir auf den Sack und deswegen wählst du die AfD. Also bist du doch inhaltlich überzeugt von dem, was die da erzählen. Also
ja, das genau,
ist dann,
genau.
Das ist dann eine wichtige Einschätzung. Und auch mit den Fragen, wie und warum sie der Demokratie oder der EU misstrauen oder vertrauen, das ist alles sehr, sehr wichtig und das ist sehr zeitgeistig, weil ich das genauso sehe, dass eben Demokratie nicht mehr, also nicht mehr, wenn es das überhaupt jemals gewesen ist, ich glaube nicht, aber es geht halt tatsächlich nicht um eine Volksrepräsentation, sondern es geht um einen Beliebtheitswettbewerb, möglichst wenig zu tun, möglichst wenig auffallen, möglichst wenig verändern, damit man wieder gewählt werden kann. Weil darum geht es ja. Den Leuten geht es ja nicht um tatsächliche Veränderung, den Leuten geht es darum, gewählt zu werden. Deswegen sind das alles rückgratlose Figuren. Und deswegen wird jeder SPDler, der als flammender Redner für soziale Gerechtigkeit aus der Juso in die Bundesfraktion übergeht, wird zu einem Wischiwaschi-Typen. Ja? Grüße gehen raus an Kevin Kühnert.
Schade.
Das ist wirklich schade, aber es ist ja so.
Schade, Kevin Kühnert ist einfach, Kevin Kühnerts Karriere lässt sich zusammenfassen mit schade.
Ja, nee, der wird Karriere machen, der macht ja gute Karriere, ne?
Naja, meine ich trotzdem, das meine ich.
Aber die, schade. Es ist schade, dass er eben seine Grundwerte verloren hat und irgendwie zur Seite drängt, um da erfolgreich zu sein. Dann realisiert man relativ schnell, ja, das musst du aber machen, ne? Du musst es tun. Über die SPD kannst du sowieso den ganzen Tag nur einen Kopf schütteln. So Lars Klingbeil, der Typ, der irgendwie seit zweieinhalb Jahren nicht checkt, dass seine Partei eine Regierungsverantwortung ist und da bei jeder Gelegenheit auf Oppositionsgelaber tut, nutzt halt die Dynamik gegen rechts, um nochmal ordentlich klarzumachen, dass wir endlich konsequent abschieben müssen. Das sind halt lächerliche Figuren, die komplett rückgratlos rumlaufen und nicht gewillt sind, den Leuten wirklich zu sagen, was Sache ist. Und zwar, dass eben diese 300.000 Leute, die derzeit in Deutschland abgeschoben werden könnten, wenn man das wirklich machen möchte, und das bei den meisten kann man das eben gar nicht machen, weil kein gesichertes Herkunftsland, ne, kein sicheres Herkunftsland, in das man abschieben könnte, völlig unabhängig davon, dass Abschieben ohnehin etwas ist, das man nicht tun sollte, als Deutschland, sollte man das einfach nicht tun, völlig unabhängig davon, können wir es nicht, selbst wenn wir es wollten, wird da jetzt drauf rumgeritten und rumgetreten von allen möglichen Trotteln, weil es halt im Volksmund ist. Das ist komplett bescheuert. So, das halte ich, eine repräsentative Demokratie, parlamentarisch, wie wir sie haben, sagt ja der Bevölkerung, ihr seid zu blöd, um zu verstehen, was wir machen und was gemacht werden muss. Ihr seid zu blöd, deswegen dürft ihr es nicht direkt entscheiden. So, ihr wählt Leute, denen ihr die Kompetenzen zusprecht, Entscheidungen zu treffen, die gut für uns sind. So, und dann sollte man dann auch die fucking Eier haben, das so zu sagen, wie es fucking ist. Und zwar, dass diese 300.000 Menschen derzeit keine Rolle spielen sollten im Diskurs. Aber die müssen eine Rolle spielen. Warum?
Naja, es gibt da zwei Ansätze, die man einfach machen kann. Wenn du die mit dem ersten Ansatz nicht bekommst, dann musst du ganz ehrlich den zweiten Ansatz benutzen und damit
Arbeitslager, hast du dann so. Ja, ich genau.
So, der erste Ansatz ist, die spielen keine Rolle, weil, und dann erster Ansatz, es moralisch auch überhaupt nicht zu vertreten ist, irgendwie Leute zurück in ihr Land zu schicken, weil sie sich auf die Flucht begeben haben, unter Umständen hier sind, mit einer Duldung schon ewig hier leben, bla bla bla, you name it, Familie hier haben, eventuell Kinder zurückgelassen werden, auch wenn die erwachsen sind. Du kannst diesen ganzen Moralscheiß machen. Ja. Und da werden Leute nicht drauf reagieren, weil sie empathielose kleine Bastarde sind. Okay, alles klar. Würde ich mich manchmal auch zu zählen, hängt ab von dem Thema, ne? Zweiter Ansatz ist, und damit geht jeder konform, der Grund, warum wir die nicht abschieben, ist, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. So, Thema gegessen. Lohnt sich nicht. Was, wie eine Boeing 747 für 10 Leute zu buchen und dann irgendwie Kosten zu verursachen plus Polizeieinsatz, den ganzen Hihihaha drumrum, fucking Abschiebehaft verdoppelt, weißt du, was das alles kostet? Ja, machen wir mal den Christian Lindner an dem Stelle. Lohnt sich nicht. Finanziell komplett Banane. Vollkommen Banane. Und dann auch noch Und der absolute Zuckerguss mit der Kirsche obendrauf, warum sich das nicht lohnt? Weil das auch noch zu großen Teilen abgebrochen wird, während es passiert. Ja. Die Leute sind krank, die Leute sind psychologisch vollkommen am Ende, die würden sich eher umbringen, als dass das passiert. Und dann wird natürlich abgebrochen. Und dann wurde der ganze Bezahlscheiß ja trotzdem irgendwie gemacht. Die Maschine muss irgendwo hingestellt werden, die Einsatzkräfte sind vor Ort und das, dann hast du das einfach for free bezahlt. So. Ja. Hast du das einfach for free bezahlt? Und jetzt reden wir bitte noch mal, jetzt kann man ja auf die moralen Fick geben, ne?
Ja.
Aber wenn man hier den Christian Lindner raushängen lässt und wir auch immer von Schuldenbremse reden oder von diesen ganzen Ausgaben, ja, abschieben lohnt sich wirtschaftlich nicht. Macht keinen Sinn, so dieses ganze Geld in die Hand zu nehmen, um irgendwie 200.000 oder bis zu zwischen 200 und 300.000 Leute in Deutschland mit so einem Hass irgendwie ins Ausland zu fahren, das macht einfach gar keinen Sinn, Digga. Digga, macht keinen Sinn. The fuck, lass es. So, dankeschön.
Ja, und ich meine, der patriotische Einsatz, endlich wieder deutsche Kinder zu zeugen, der ist ja sehr löblich, ne? Also, bummst halt wirklich wie die Bescheuerten, ihr kleinen Patrioten. Das ist echt cool, vollkommen in Ordnung. Aber ihr werdet die trotzdem nicht frühzeitig auf diesen Planeten bringen, um das Rentensystem irgendwie abzufiltern, ne? Also, das
wird nicht funktionieren. Außerdem, die sich davon angesprochen fühlen, sind ja nicht die Kinder zeugen, die in eine Familie hineingeboren werden, die an einem Punkt sind, an dem sie, also man weiß das ja, also Leute, die sagen, ja, wir müssen mehr Kinder zeugen, da hast du wahrscheinlich Leute, die sich aus bildungsfernen, aus dem bildungsfernen Kosmos eher dazu hinreißen lassen und die führen dann Kinder, die man dann begleiten kann, während eine RTL 2 oder eine RTL-Kamera im Raum ist. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Das sind die Fachkräfte, die man braucht. So, das ist so, Alter,
die Argumente für Migration sind ja volkswirtschaftlich, sind die ja so überwältigend positiv vorhanden, ne? Wenn du dir unser derzeitiges System anschaust, ohne Migration wird es keinen Zentimeter laufen. Also nicht mal einen einzigen Zentimeter wird es laufen. So, wir haben gerade in den sozial wichtigen Bereichen haben wir einen Migrationsanteil von 30-70%. So, wenn wir in die 24-Stunden-Pflege reingehen, schau mal, wer da alles einen Migrationshintergrund hat. Herzlichen Glückwunsch, da sollte sich die Diskussion eigentlich schon beenden. Also das ist schon eigentlich schon Feierabend. Und dann sollten wir uns eher die Follow-up-Frage stellen, ob nicht ganz, ganz viel mehr Leute, die hier hinkommen, um ein neues Leben zu führen, die integriert werden sollen. Und Integration oder mangelnde Integration ist ja tatsächlich ein Problem. Es ist ja nicht so, als ob Linke sich hinstellen und sagen, nee, Migration ist kein Problem. Ganz im Gegenteil. So, die Leute, die die Integration mit am meisten kritisieren, sind ja Leute wie du und ich, die sich hinstellen und sagen, dass Integration unmöglich ist. Duldungstitel bedeutet, du darfst dich und kannst dich niemals integrieren. So, Flüchtlingsheime bedeutet, du wirst dich nicht integrieren können. Diese ganzen Asylheime heißt, du kannst dich nicht integrieren. So, Integration ist etwas, das immer von beiden Seiten geschehen muss. Und wir konzentrieren uns auf die bösen Ausländer, die das nicht wollen. Im derzeitigen politischen Diskurs. Aber ob die das wollen oder nicht, das wissen wir gar nicht, weil wir denen gar nicht die Chance geben dafür. So, wir geben Migration und Migranten keine Chance. So, und da müssen
wir geben ihnen zu vor allen Dingen auch zu schlechte Chancen. Ja. Ich glaube, keine Chance ist es nicht, aber das Problem ist, dass sobald irgendwas auf dem Weg schief läuft, es ganz schnell außer Kontrolle geraten kann und dann ist es halt doof so, dann ist halt vorbei schon. Das System sollte im besten Fall ja so aufgebaut sein, dass du, wenn irgendwas im Rahmen des Integrationsprozesses nicht funktioniert, dass es immer so Alternativrouten gibt. So wie es Alternativrouten gibt, wenn du den Übergang Schule-Beruf machst. Das auch nicht gut funktioniert. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt einen Weg, der Weg ist eigentlich irrelevant. Es gibt Leute, die schaffen diesen Weg. Es gibt Leute, die schaffen diesen Weg nicht. Wichtig ist nur, dass es nicht ein Weg sein darf, sondern dass es multiple Optionen geben muss, quer, geradeaus, zurück auf diesen Weg zu kommen oder einen Parallelweg dazu zu fahren. Und das in so vielen Facetten wie nur möglich. Wenn das möglich ist, dann schaffst du auch gute Integration, beziehungsweise schaffst du allgemein ein System, das eine Effizienz hat, die halt eher, das halt macht ja auch Sinn. Das ist rein logisch betrachtet, macht das ja auch einfach Sinn. Wenn man einen Weg beschreitet und man da irgendwie abkommt, weil man irgendetwas nicht schafft, dass man dann eine Alternativroute hat, auf der man sich begeben kann, die in die gleiche Richtung führt. Ja. Die in dieselbe Richtung führt, aber es ist ein anderer Weg. Und das funktioniert bei Integration nicht. Das funktioniert einfach nicht.
Nee, ich denke,
das funktioniert schon bei Bildung nicht übrigens, ja, aber das ist ein anderes.
Das Thema. Funktioniert nirgends. Das ist halt das High-Kapitalismus. Aber diese Migrationsfrage, die ist ja so, die ist halt so, ich finde die so langweilig. Also ich finde das wirklich, ich finde es müßig und langweilig, darüber zu sprechen, weil wenn du dich auch nur ein bisschen dafür interessierst und ein bisschen guckst, wann dürfen eigentlich Ausländer was arbeiten, wenn sie nach Deutschland kommen, dann wird dir relativ schnell klar, das ist keine faire Chance, wenn es überhaupt eine Chance ist. Also die dürfen irgendwie so 3 Monate überhaupt nicht arbeiten und dann nach 6 Monaten, wenn sie ein Kind haben, nach 9 Monaten, wenn sie keins haben und dann auch nur in ganz bestimmten Branchen und Bereichen und auch nur mit Genehmigung. Das bedeutet, stell dir vor, du bist halt jemand, der, gehen wir mal auf dieses Fachkräfte-Ding ein. Sagen wir, du bist Fachkraft. Darfst du in deiner Branche arbeiten? Nö, darfst du nicht. Also was bringt dir das? Und da sprechen wir noch nicht mal darüber, dass irgendwelche Titel oder Ausbildungen oder Studien oder sonst irgendwas anerkannt werden oder nicht. Was ja auch nicht der Fall ist in vielen Fällen. Ne, oder in den meisten sogar. Die dürfen schlichtweg gar nicht in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten, weil dann nur ganz bestimmte Branchen den Leuten mit Duldungsarbeitserlaubnis dann zur Verfügung stehen. Das ist keine faire Integration. Integration läuft über wirtschaftliche Partizipierung. Das wissen wir. Wir wissen, wenn du nicht gesellschaftlich partizipieren kannst, weil du keine Kohle hast, dann kannst du nicht integriert werden. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht bei deutschen Arbeitslosen und das funktioniert auch nicht bei Migranten. So, bei Migranten ist es nur das, in Anführungsstrichen, größere Problem, weil man da eben auf den ersten Blick sieht, dass die nicht zu uns gehören. Das sind halt keine Deutschen. Und dann kann man die loswerden. Und das ist derzeit der Diskurs. Und das ist langweilig. Verstehst du? Ach, I don't know. Ich finde, das ist so ein Thema, das wirst du auch nicht loswerden. Das wirst du erst dann los, wenn der Diskurs verschoben werden kann, wenn wir wegkommen von diesem ganzen Empörungsgelaber, das derzeit die Runde macht. Und vor allem würde man da halt entgegensteuern können, wenn sich alle demokratischen Parteien darauf einigen, nicht diese ganzen Nebelkerzen zu bearbeiten. Das wird ja auch gemacht, ne? Also wenn du halt eine Ampelregierung hast, die ja doch eher zumindest im Vergleich zu allem anderen, was man bekommt, parlamentarisch linksgerichtet sein könnten, wenn sie denn wollten, die dürfen halt nicht Migration zum ersten Thema machen in ihrem Diskurs. Da gibt's wirklich andere Themen, die eine Rolle spielen sollten. Ja. Wie zum Beispiel dein Gespräch mit dem Kirchenfuzzi. Erzähl mal, wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
Oh, scheiße, Torik. Oh, fuck me, Alter. Ja, du hast du beide Videos dazu geguckt?
Ich habe nur das Gespräch gesehen.
Also folgendes, ich habe mir vor einigen Wochen ein Video angeguckt, das war, boah, wo war denn das? Das war ein Rezo-Video, wo er so einen Kirchen-TikToker gezeigt hat, der gesagt hat, dass er Homosexuelle heilen kann.
Ja.
Weißt du, also vollkommen irre. Und ich habe mir das angeguckt und habe das damals sehr enjoyed. Und dann wurde mir in mein Discord ein Video gezogen. Das ist ein Antwortvideo darauf von diesem Typen,
ja,
der Torik. Und ich habe mir das da angeguckt und das war vollkommen irre, vollkommen fanatisch. Der hat irgendwie von geredet, ja, aber ich kann diese Leute heilen und so. Ja, und vollkommen extremistisch auch. Also vollkommen irre. Also habe ich dazu eine Reaktion hochgeladen. Ne? Und am nächsten Tag habe ich gestreamt und der ist in meinen Discord gekommen, weil der das Video gesehen hat. Und hat gesagt, er will mit mir reden. Und dann hatte dieses Gespräch angefangen. Und da ist ja Hopfen und Malz verloren, Alter. Ja. Da ist ja wirklich, also ich kann da jetzt natürlich viel zu sagen, aber du hast es ja gesehen, also sag du mal ruhig deine 5 Cent dazu.
Oh, der war schlau, ne? Der hat dich ganz schön schlau stehen lassen. Das war ziemlich, weiß nicht, ob er das gemacht hat, weil er das wirklich machen wollte. Aber es wurde ein großer Teil irgendwie komplett unnötig darüber diskutiert, ob jetzt Gesetze oder Religion unsere Moral bestimmen.
Ja, ja.
So, und dann denke ich mir, ey, das ist ja, ich meine, du hast, dieser Satz, woran sollten wir uns denn orientieren, was richtig und falsch ist, da ist Gesetze erstmal eine Antwort, die ich voll nachvollziehen kann. Ich kann auch diese ganzen Debate-Bro-Trottel jetzt nicht nachvollziehen, die sagen, oh, da ist aber, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Man kann Gesetze verwenden, aber dann wurde es halt, der Typ hat sich dann halt daran aufgehangen, die ganze Zeit. Und ey, alle Leute, das, du weißt das ja auch, wir sprechen seit 6 Jahren darüber, dass eben Gesetze genauso wie Religion sich immer an der Moral des einzelnen Menschen orientieren und geformt und gebildet werden und ein Großteil der Gesetze auch sowieso glaubenstechnisch zumindest, ne? Also die Kirche hat halt einen großen Einfluss auf unser Grundgesetz gehabt und viele Gesetze orientieren sich an christlicher Moral. Das ist ja klar. Aber so im Endeffekt hast du ihn sehr, sehr gut stehen lassen, was das angeht, seine der Typ ist halt einfach durch, ne? Also ist halt durch.
Ja, der ist ein Prediger.
Ja, ist halt ein Prediger. Er ist halt durch einfach.
Also der wird auch, und ich sage das nochmal, also ich nehme gleich nochmal Bezug auf diese Sache, der wird auch ein gefährlicher Demagoge, Alter. Also der redet mit 21 Jahren davon, dass der durch die Innenstadt seiner Stadt geht und mit Leute mit Hand aufheilen die Depression und die Suizidgedanken nimmt.
Ja.
So, das sagt der.
Das fand ich übrigens sehr gut, dass das im Paulaner Garten gewesen ist, weil zu dem Zeit war ich auch gerade und hab da ein Bier getrunken.
Hast du gesehen, ja, ne? Ja. Hast du auch ein Bier getrunken. Also, das ist natürlich vollkommen irre. Um auf den Bezug zu nehmen, das ist natürlich, ja, absolut. Das Problem ist an der Stelle, wie erklärt man jemanden, der alles mit Gott erklärt, Moral und Ethik? So, wie erklärt man jemanden, diese Erziehungssache rein, so, ich habe auch nie an Gott geglaubt, trotzdem kann ich Werte, ja, die meine Eltern, die auch nie an Gott geglaubt haben, weitergegeben haben, an mich weitergegeben haben, da kann ich die vertreten und kann moralische und ethische Sachen haben, ob nun den kleinsten rudimentären Nenner dazu nennen, nämlich den Ethikunterricht in der Schule und die Auseinandersetzung mit was ist richtig und was ist falsch. Ja. Ob du nun mit dem darüber sprichst, ja, aber Diebstahl ist ein Verbrechen, aber was macht denn Gott, wenn eine Frau, die 4 Kinder hat, solche Gespräche kannst du ja auch führen, die 4 Kinder hat, auf dem Gemüsemarkt eine Apfel stiehlt, bestraft Gott die dann auch? Weißt du, so eine Scheindiskussion kannst du ja führen. Aber ich will ja gar nicht zulassen, und das ist das Problem, ich will ja nicht zulassen, dass ich überhaupt irgendwas von ihm mit Gott erklärt kriege.
Ja.
Ich glaube nicht an Gott. Ist nicht mein Cup of Tea. Ich habe aber auch Toleranz gegenüber Leuten, die das tun. Ich habe nur keine Toleranz gegenüber Leuten, die übergriffig genug sind, ihren Glauben zu nutzen, um zu sagen, dass der mit der Sexualität, der mit dieser Wer, mit diesen Eigenschaften, der mit den Eigenschaften halt nicht geht, für den muss man beten, weil das sind schlechtere Menschen oder Menschen zweiter Klasse. Damit habe ich ein großes Problem. So. Und religiöse Scharfmacher, nenne ich ihn mal, dass der sich immer wieder auf diese gleichen, ja, aber Gott erklärt alles, ja, alles ja. Erklärt Gott. Ja, Bernhard, du musst mir nur zuhören, ne? Alles wird von Gott erklärt. So, das ist halt, ja.
Ach, du kannst mit religiösen Fanatikern nicht sprechen, weil da gibt's ja immer so diesen Ansatz, dass man versucht, denen eigentlich, die mit den eigenen Waffen zu schlagen und dich dann einfach weit genug mit dem Thema beschäftigst, um denen dann zu zeigen, dass auch das, was in der Bibel drin steht, völliger Quatsch ist, was ja der Fall ist. Also die Bibel ist
ja.
Halt
da habe ich ja beispielsweise versucht, er meinte dann irgendwie, ja, in der Bibel wird ja keine Gewalt. Und ich so, ja, aber Auge um Auge. Und er dann so, nee, aber Jesus hat dann gesagt. Und ich so, oh, komm.
Ja, nee, fuck, also ja. Was heißt denn, in der Bibel steht da der absurdeste Scheiß drin. In der Bibel steht ja, drin, wenn dein Kind dir widerspricht, dann soll es halt öffentlich gesteinigt werden. Das steht halt in der Bibel steht drin, wenn du Kleidung aus mehr als einem Stoff trägst, sollst du hingerichtet werden. So, da kannst du ihn einfach, du kannst halt so einen religiösen Fanatiker fragen, ob sein T-Shirt aus Baumwolle oder Baumwolle und 1% Polyester besteht. Weil wenn da nämlich 1% Polyester drin ist, dann sollst du hingerichtet werden, mein Freund. So, Frauen sollen hingerichtet werden, wenn sie während ihrer Menstruation Geschlechtsverkehr haben. Also da steht so viel Schwachsinn drin. Da ist so viel gewalttätiger Schwachsinn drin, weil die Bibel nichts anderes ist als ein Instrument, um Macht zu etablieren.
Und Kontrolle zu haben.
Genau, ja. Kontrolle und Macht, darum geht's. Wir haben mittlerweile Ersatzgötter gefunden. Ne? Mittlerweile ist es halt Kapital, das so ein bisschen bestimmt. was richtig und falsch ist. Und früher war es die Bibel. So, und natürlich gab es und gibt es eine Daseinsberechtigung für Glaube. Ich persönlich glaube, dass gläubige Menschen nicht per se irgendwie Quatsch sind oder gefährlich oder sonst irgendwas. Du kannst Glaube für dich so instrumentalisieren, dass er positiv ist, ne? Und du kannst auch anderen Menschen mit deinem Glauben helfen. Aber es ist nun mal nicht die Norm. Wenn wir uns anschauen, was Glaube oder Kirche so in der Geschichte der Menschheit bislang am besten und konsequentesten gemacht hat, es ist halt Hass und Gewalt und Tod und Mord und Krieg.
Ja, dann wurde gerechter, ja, was mit den Kreuzzügen? Ja, das war ja nur eine Fehlinterpretation. Ja. Ich denke, okay, Motherfucker, shut the fuck up. So, also es ist,
was mit dem Nahen
natürlich, Osten? Ja, das ist, da, du brauchst sie, das sind halt, da redest du halt mit einem Scharfmacher, ne? Einem religiösen Scharfmacher, der nichts darauf kommen lässt, der redet dann irgendwas von Liebe und redet von irgendwas von Segnung. Aber das ist halt ein Krieg so. Und so ist das zustande gekommen auf jeden Fall.
Ja, ganz furchtbar. Ne? Also das, ich glaube, mit solchen religiösen Fanatikern kannst du echt nur lächerlich machen. Also da kannst du dich drüber lustig machen und dann kannst du.
Weil du wirst sie nicht umstimmen. Nein. Ne? Also du wirst es nicht, schaffst es halt nicht.
Nein. Wie denn auch? Du kannst die ja nicht, da geht's ja nicht um um den richtig und falsch, dass die irgendwie, wo die klar dran glauben, wo man die bemessen kann. Das ist ja das Schlimme an religiösen Fanatikern. Die können ja alles irgendwie rechtfertigen. Du machst dir ja das Leben super einfach, wenn du dich an der Bibel orientierst und an Gottes Wort orientierst, aber bei jeder Gelegenheit von Miss- und Fehlinterpretationen sprichst. Und dann bist du am Ende wieder da, wo alle Menschen sind mit Moral und Ethik. Und zwar bei dir selber. So, du bist selber dafür verantwortlich, was hältst du für richtig und was hältst du für falsch und warum. So, und dieses Warum ist halt bei religiösen Fanatikern sehr langweilig, weil das Warum immer Gottes Wort ist. Es ist Gottes Wille. Das ist langweilig. Du langweilst mich. Weil das hat nichts mit Gott zu tun. Gott hat dir nicht an die Eichel gepackt und dir gesagt, was richtig und falsch ist. Das hast du in dir. So, du selber triffst Entscheidungen. Ne? Und du selber weißt, dass Kreuzzüge scheiße gewesen sind, ne? Oder dass es halt scheiße ist, wenn, keine Ahnung, wenn halt Frauen hingerichtet werden, weil sie halt während ihrer Menstruation bumsen. Du weißt, dass das Quatsch ist. Aber es steht in der Bibel. Also was jetzt? Wollen wir uns dran halten oder nicht? Oder sollen wir uns an die Dinge halten, von denen du uns sagst, dass wir uns dran halten sollen? Und ist Religion, Kirche, Bibel, ist das wieder nur das, was es seit Anfang an gewesen ist? Und zwar ein Instrument, um dir Macht zu geben. That's it. Absolut lächerlich und mit 21 halt ein sehr gefährlicher Typ, der gehört in Behandlung für mich, ne? Ich pathologisiere selten, aber in dem Fall ist halt Pathologisierung absolut, absolut vonnöten. Keine Ahnung, ob das jemand ist, der das so als Keck macht, so. Also weiß ich nicht, ob der da wirklich dran glaubt. Ich hatte echt teilweise das Gefühl, dass er das tut. Ne? Also, als ich das Gespräch gesehen habe. Ja,
also an dem Punkt, also wo ich ein bisschen gedacht habe, okay, der memt doch hart, ist, als er gesagt hat, dass sein Vater Mikrobiologe ist. Und ich so, okay, warte mal, du gehst durch die Innenstadt deiner Stadt mit deinen Freunden, legst die Hand auf bei irgendwelchen Leuten und die heilst du dann von schlechten Gedanken und Depressionen. Dein Vater ist Mikrobiologe. So, was? Also, weiß ich nicht. Also, das ist alles so ein bisschen. Das ist alles so ein bisschen auch die Frage nach, ist, geht's dem da wirklich gerade gut so? Das ist ja alles erfunden.
Vor allem hat er gesagt, dass sein Vater Mikrobiologe ist, der beschäftigt sich damit dann wissenschaftlich mit Mikroorganismen, also mit Viren und Bakterien und Parasiten und so, weißt du? Und angeblich soll er ja durch die Welt ziehen, um gegen die Evolutionstheorie zu sprechen.
Ja, genau.
Hä?
Der ist halt.
Was hat denn jetzt Mikrobiologie mit Evolution zu tun?
Der hat sich in so einer eigenen Märtyrerrolle, weißt du, in so einer, ich bin der Sohn eines Wissenschaftlers, der jetzt in Wirklichkeit jetzt mal das wahre Wort Gottes, weißt du, sowas ist das. Ja. Und das ist, da weiß ich nicht, da machst du halt auch nichts. So, da. Boah, das ist halt zum großen Teil wahrscheinlich erfunden.
Ja, ja.
Es werden viele Sachen gemacht, die gesagt, die never in irgendeiner Form wahr sein können. Ich meine, wenn du mit Leuten in einem Ort, in einer mittleren, Ort mittlerer Größe, ja, ne? Einer Ort mittleren Größe durch die Stadt gehst und du gehst mit Freunden durch die Innenstadt und heilst Leute.
Die Safecoin,
die gibt diese
Freunde.
Dass die es natürlich nicht gibt. In 2024, Bruder, was meinst du, wie viele Handys da auf dich gerichtet sind? So, also, Bruder, tell me more, aber das ist doch Schwachsinn, Bruder. Das ist doch einfach Schwachsinn.
Ey, vor allem, wir haben ja so eine fanatische, demagogisch angehauchte Geschichte oder so ein Phänomen in den letzten 2 Jahren jetzt schon erlebt mit der militanten Veganerin. Da haben wir ja auch so eine Predigerin gesehen, die durchs Land zieht und mit ihrer teilweise sehr konfusen Weltansicht für Schlagzeilen sorgt. Und genau das ist eben passiert. Sie hat für Schlagzeilen gesorgt. So in dem Moment, wo sich herausgestellt hat, okay, die sagt lustiges Zeug, war 24 Stunden eine Handykamera auf sie gerichtet, wenn sie öffentlich rumgelaufen ist. Und die ist halt durch die Innenstädte gelaufen und hat da missioniert. Also das ist tatsächlich passiert. Und deswegen, und das wissen wir, weil da immer Handykameras drauf gerichtet gewesen sind.
Korrekt.
So, wenn der wirklich so ein Phänomen wäre, mein lieber Scholli, würden da aber Videos existieren. Und dieses, ich meine, du kannst dir noch nicht mal inhaltlich kommen. Was machst du denn mit jemandem, wenn du dem sagst, ja, okay, also dein Vater ist Mikrobiologe, du sprichst gegen Evolution. Glaubst du also, dass sich das Erbgut von Bakterien und Viren nicht verändert und dein Vater das bewiesen hat? Nee. Wirst du wahrscheinlich nicht glauben. Das Erbgut verändert sich. Viren passen sich an. Mikroorganismen passen sich an. Das nennt sich Evolution. Herzlichen Glückwunsch. So, du hast dich gerade selber gefickt. Und warum sollte ein Mikrobiologe überhaupt gegen Evolution sprechen? So, das ist, Evolution ist so das Hauptthema von Mikrobiologen. Wie verändert sich das Erbgut von Mikroorganismen? So, und warum verändert es sich? Das ist auch deren Hauptding. So, deswegen, das ist deren Wissenschaft. So, und außerdem, wie heißt der denn dein? Wie heißt denn dein Vater? So, dann müsste man den doch kennen. Ah, ich weiß nicht, mich regt das auf. Mich regen solche Leute auf. Man kann sich da eigentlich nur drüber lustig machen und fertig ist, ne? Ich fand, mein Lieblingsteil war, als du dich am Ende des Gespräches zum 17. Mal gesegnet hast und du gesagt hast, das ist übergriffig. Hab ich sehr gelacht, ey. Ja. Da habe ich sehr gelacht. Das ist übergriffig von dir. Oh, da musste ich echt kecken, ey.
Ja, es ist das, also, ja.
Aber ich habe mich auch ein bisschen, ja. Ich habe mich auch ein bisschen ekelhaft angefasst gefühlt. Als er nicht aufgehört hat mit seinem verfickten Segnen.
Der hat dir wirklich die ganze Zeit gesegnet, Alter. Ja. Ich habe schon das Brennen auf meiner Haut gespürt. Ja. Wirklich, ich wurde mehr gesegnet als in den letzten, ich wurde noch nie so viel gesegnet.
Ja.
Ich wurde wirklich in meinen 40 Jahren, Digga, ich bin jetzt wirklich für die restlichen 40 Jahre noch gesegnet.
Ja, ja, ja. Vor allem, ey, du wirst es nicht glauben, aber die Leute kommen halt wirklich, nach dem Gespräch sind halt echt so 5 Schnapsnasen bei mir gewesen, die gesagt haben, du Karl, du kennst doch Stay, auch persönlich und privat. Ich so, ja, das tue ich, tatsächlich. Das ist, viele können sich das nicht vorstellen, aber tatsächlich. Ist der wirklich Gott. 45 Jahre alt und heißt Bernhard? Und ich so, ja, da ist er. Er ist 45 Jahre alt und er heißt Bernhard.
Das natürlich.
Ist, das ist, es sei denn, er heißt Harald oder Mirko. Mirko heißt er auch manchmal.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das. Ich verstehe die Frage nicht.
Ich verstehe
die
auch nicht.
Warum sollte das nicht stimmen?
warum soll das nicht stimmen, dass er 45 Jahre alt ist und Bernhard heißt? Ne? Es geht ja immer sehr, er geht ja immer sehr offen mit seinen Daten um. Die letzten 7 Jahre.
Ja, lass uns mal einen Cut machen an der Stelle. Wir sind schon eine Stunde drin und also war wieder eine fantastische Folge, sehr, sehr aufgeladen. Ich will noch wissen, wie läuft der Stream? Du bist ja wieder drinne.
Boah, Alter, es ist halt immer so, du kommst halt immer an diesen Punkt, wo du dir wünschst, dich aus dem Internet einfach fernzuhalten. So, das Leben ist einfacher, wenn du nichts mit diesem ganzen Scheiß zu tun hast. Aber man muss es halt mit Humor nehmen, ne? Du musst es einfach mit Humor nehmen.
Was ist denn passiert?
Auch gar nichts. Das ist Gesellschaftskritik, weißt du doch. Das ist halt, ist anstrengend, ist langweilig, regt zur Verzweiflung an. Und gerade wenn man noch nicht vollständig aufgegeben hat, dann ist es teilweise echt ermüdend, ne? Also ich finde es halt echt ermüdend. Die Themen, die derzeit eine Rolle spielen, finde ich ermüdend. Ich kann nicht mehr über Woke sprechen. Ich will einfach nicht mehr über Woke und Wokismus sprechen. Ich will einfach nicht mehr, dass das das Hauptthema ist und es bleibt das Hauptthema. Ich keine Ahnung, warum können wir uns nicht über schöne Dinge kümmern? Warum gibt's keine schönen Themen? Warum gibt's nichts Schönes mehr?
Also ich kann dir Marvel Snap empfehlen, ist ein cooles Spiel.
Marvel Snap?
Ja, Marvel Snap.
Ja, ich bin sowohl
ja mobile als auch auf Steam.
Alter, sehr gut. Ich meine, warte mal, es ist ja kein Geheimnis, ne? Ich zeig dir mal ganz kurz meine Guilty Pleasure hier, also das hier. Das ist schon das ist ja.
Du hast 4000 Stunden Hearts of Iron? Ja. Bruder, zeig mir einen Linken, der 4000 Stunden Hearts of Iron spielt.
Ach so, das meinst du. Das Linken-Argument, damit kannst du mir nicht kommen, da kann ich direkt countern hier, pass auf. Kann ich direkt countern, ich habe noch keine...
As communist China have over 100 military factories.
Ja, ja. Ich hab,
People have stood up with Mao as your leader, with the Chinese Civil War.
Ich habe mal meme-technisch Deutschland gespielt, aber mein Hearts of Iron...
Um aufzugeben.
Mein Hearts of Iron... Ich bin ja Multiplayer-Spieler, ne? Also ich spiele ja sehr viel MP und mir geht's immer nur darum, mit meinen unschlagbaren Sowjets Deutschland zu halten. Das ist so mein, ja. Deutschland zu einem Parkplatz machen, ist meine Guilty Pleasure, ne? Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wird auch immer so bleiben. Ich spiele das seit 2016 oder so. Und es ist wie League of Legends und Counter-Strike und so. Es können immer neue Spiele rauskommen, aber man kommt halt wieder zurück zu dem Ganzen. Ja.
Also wie gesagt, Marvel Snap kann ich dir empfehlen. Macht sehr viel Spaß, ein Kartenspiel.
Was ist das, ein Kartenspiel?
Kartenspiel ist von den Leuten, die damals Hearthstone gemacht haben. Ist ein Online, also kannst du sowohl am Handy spielen, als auch in Steam.
Ja.
Und es macht sehr viel Spaß.
Pay to win?
Ich würde nein sagen. Also, du kannst das alles freispielen, aber es geht schneller, wenn du Geld reinmachst.
Ach so. Also
Pay to Progress. Pay to Grow Progress ist, glaube ich,
ja,
das Richtige.
Ja, ja.
Genau. Und da kriegst du deutlich mehr und schneller geile Karten, ja. Aber du machst keine Booster auf.
Ah, okay, gut. Ja, okay, keine Booster ist schon mal, das ist schon mal eins der besten Sachen. Ne? Aber es gibt Booster Packs. Also
nein.
Überhaupt nicht.
Nein.
Schade.
Ja, also es gibt keine Booster Packs, sondern es gibt nur eine Mystery Card Progression, wo aber immer dieselben Karten drin sind.
Ach so, okay.
Ich würde mal gucken, die Spieler gerade am Anfang immer dieselben Karten.
Ist haben. So ein bisschen wie Magic vom Spielablauf her?
Nee, ist eher wie Gwent.
Oh, Gwent kenne ich auch nicht. Doch, aus Witcher.
Ja, genau.
Ah, okay. Ja.
Würde ich eher wie Gwent nennen. Also die Gwent, das ist ein sehr geiles Spiel. Ich empfehle das wirklich, voll geil.
Gibt's da irgendein Spiel, was so rauskommt demnächst, wo man sich drauf freuen kann?
Ich freue mich schon lange nicht mehr auf Spiele, sage ich, wie es ist.
Wirklich? Ist es so schlimm?
Nee. Also ich weiß, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, wirklich, ich habe keine Ahnung.
Ja. Ich weiß, ein neues WWE-Spiel kommt wieder raus im März.
Oh ja, das soll rauskommen. Ja. Aber WWE hat gerade andere Probleme.
Ja, Vince McMahon, der kleine Huren.
Vince McMahon und das Booking von Cody Rhodes nach dem Royal Rumble. Vollkommene Katastrophe. Katastrophe.
Ja, ja. The Rock, ne? Das ist eigentlich
The Rock, der ihm den Spot. Alter, was haben sie sich dabei nur gedacht, Alter?
Ja, ich hab zwei Sachen, die mich bei diesem Royal Rumble auch genervt haben. Und zwar, hallo, was war denn das eigentlich für eine Enttäuschung, dass Matt Cardona nicht da ist und dass Sasha Banks nicht kommt? Das ist ja wirklich mies. Ich habe mich sehr auf Sasha Banks gefreut und die war nicht da. Und bei den Herren.
Aber es war Jade da. Jade war übelst krass.
Ja, Jade Cargill, die ist halt wirklich, also die ist halt.
Das ist ein Monster einfach.
Die ist halt wie aus Marmor gemeißelt, ne?
Ja.
Die kann halt mit ihren Arschbacken, kann die mir halt einen Kopf zerdrücken.
Ja.
Das ist wirklich insane, ja. Wirklich Wahnsinn. Ich hab ja sowieso mal, ich bin ja, die Leute machen sich immer witzig und lustig über meine. Dass ich mit 35 immer noch Wrestling gucke, aber ich bin damit vollkommen cool. Ich gucke gerne Wrestling.
Da geht das Wrestling erst richtig los.
Ja, ist so.
Ja? Hallo, was soll denn das, Digga? Wir sagten sowas.
Ja.
Ehrenlos.
Ich werde mir auch irgendwann ist der Tag gekommen, wo ich denke, okay, jetzt scheiße ich wirklich drauf und jetzt kaufe ich mir so einen Replikatitel.
Ja. Ich werde mir einfach, ich werde irgendwann sagen, ich scheiße dann richtig drauf und mache mir das Brock Lesnar-Tattoo auf dem Rücken.
Das ist also die, ich finde ja, das Schwert auf der Brust ist geil, ne?
Ja, ist auch so krass, aber ja. Bei mir sieht das nicht so
aus. Aber Brock Lesnar ist ja ähnlich.
Das sieht das aus wie ein Zauberstab.
Brock Lesnar ist ja ähnlich wie Vince McMahon jetzt einfach raus, ne?
Ja, der hat ja alles aufgelöst anscheinend.
Ja. Weil der ja auch da involviert gewesen ist.
Anscheinend, ist er ein bisschen weg. Mal gucken, ob der, weiß ich nicht.
Also wenn der wirklich ficky-ficky gemacht hat und da irgendwelche Sexsklaven bekommen hat, um wieder einen Vertrag zu unterschreiben, dann war es das halt für den, ne? Also ja. Komplett. Was ja. Schade ist. Weil ja. Brock Lesnar ist schon wirklich, Brock Lesnar ist der Mann, wenn ich gegen, es gibt zwei Menschen, mit denen ich nicht kämpfen will. Ich kämpfe gerne und ich kämpfe wirklich sehr, sehr gerne. Aber nicht gegen Brock Lesnar und nicht gegen Leute, die sich Backsteine in die Eier hauen zur Abhärtung. Mit denen will ich auch nicht kämpfen.
Nee. Aber Brock Lesnar ist auch einfach jemand, mit dem legst du dich nicht an, einfach weil du weißt, weil man jetzt weiß, wie der seinen genetischen Fußabdruck weitergibt. Der kopiert sich nämlich einfach nur. Ja. Der hat sich in die Körper seiner Tochter einfach reinkopiert. Ja. Das ist insane.
Wenn ihr wirklich mal kecken wollt, dann googelt das mal. Googelt mal Brock Lesnar Tochter. Macht
das mal. Brock Lesnars Tochter ist so ein Ringer-Champion irgendwo in Texas. Und da sage ich, okay, alles klar. Also, okay, ja.
Ich habe noch
Brock Lesnar hat einfach so überlegene Alpha-Predatoren-DNA, dass die alles überschreibt. Der könnte wirklich, weil er übermäßige Masturbation bereicht und das kommt aus Versehen mit irgendwas Tierischem in Kontakt. Oder das ist so eine Brock Lesnar-Spinne oder so ein Brock Lesnar-Dachs. So, weißt du, das ist ganz krass.
Ich habe noch eine Empfehlung für dich, für ein privates Video, weil dich ja auch so Monster einfach interessieren. Das hier ist ein sehr gutes Video. Und dieser Alexander Karelil, der ist wirklich, also mein, das, da, als ich das gesehen habe, dachte ich, ich glaube das einfach nicht. Der hebt 150 Kilo schwere Männer einfach vom Boden auf und schmeißt die über sich. Also der macht Wrestling, der macht Pro-Wrestling, aber richtig. Also der macht das echt mit denen und die werden. Der wirft die wie Steine, ja. Der war irgendwie 13 Jahre ungeschlagen im Ring. Was? Liebe Sowjetunion, aber könnt ihr uns bitte das Zeug, was ihr dem gespritzt habt, mal zukommen lassen?
Was ist denn? Also, das ist ja wirklich. Ach du Scheiße.
Gegen den ist Brock Lesnar.
Da wird Putin, halt auch nicht. Wird Putin ja ganz hart, wenn er den
zieht. Ja. Da wird Lenin noch hart. Und der ist balsamiert.
Ach du Scheiße, Bruder. Ja, okay. Alles klar, wir machen uns jetzt aus dem Staub. Tschüssi. Ich muss auch direkt weiter und wir hören uns nächste Woche nicht, weil wir sind nächste Woche nicht da. Ich bin nächste Woche, habe ich Auftritt in der Elbphilharmonie und da kommen wir alle nicht dazu.
Ja.
Und dann aber übernächste Woche sind wir wieder da. Bis dahin, Tschüssikowski.